Vielen Dank, Herr, für das Verlesen des Textes, der heute Morgen vor unseren Augen stehen wird oder über den ich predigen möchte. Und dem einen oder anderen wird er bekannt vorkommen. Ich sehe da hinten so ein leichtes Grinsen in der letzten Reihe. Denn genau dieser Text stand vor knapp 2 Wochen im Bibelgesprächskreis auch vor unseren Augen. Und ich muss sagen, ich fand einen wirklich sehr anregenden Austausch miteinander. Und wir haben eine Menge gelernt. Und ich fand das eigentlich so schön, dass ich gesagt habe, das wollen wir vielleicht auch mit euch an dem heutigen Morgen teilen. Aber ich denke, bevor wir dazu kommen und einsteigen, wollen wir nochmal zusammen beten und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Danke, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir uns hier in aller Freiheit versammeln dürfen, um aus deinem Wort zu lernen. Du hast uns dein Wort gegeben als Wegweiser, als Richtschnur für unser Leben. Und wir merken das immer wieder neu, dass dein Wort direkt in unser Leben hineinspricht, dass es uns anspricht. Und das wünschen wir uns auch für heute Morgen, Herr, dass wir nicht nur dein Wort hören, sondern dass es unser Herz erreichen kann. Dass wir auch das hören, was Jakobus uns mitteilen will, was er uns zu sagen hat. Und dass wir das einfach mitnehmen können, hinein in unser Leben, hinein in unseren Alltag als Christen. Deswegen wollen wir dich bitten jetzt auch für dein Wort um deinen Segen. Amen. Frank, vielen Dank für den Vers vorhin. Ich hatte eigentlich gedacht, der Vers ist eine sehr schöne, indirekte, versteckte Überschrift zu dem, um was es heute gibt. Weil du hast das vorhin so gesagt, ja, da heißt es, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist mit dem Wort muss oder ich habe eben meine Elberfelder geguckt, da steht soll. Ist ja so eine Sache. Aber ich denke, was es damit auf sich hat, das werden wir gleich im Laufe dessen, was wir uns anschauen wollen, denke ich, sehen und auch merken. Ein Satz, einfach so eine Feststellung. Das Leben war viel einfacher, bevor ich dich getroffen habe. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr das ja schon mal zu eurem Freund, zu eurer Freundin gesagt oder zu eurem Ehepartner. Wir sind ja auch solche Leute, die vielleicht hier und da mal so einen Satz loslassen können. Das Leben war so viel einfacher, bevor ich dich getroffen habe. Und natürlich, was vielleicht auf einen privat trifft, trifft das nicht auch irgendwo auf den Glauben zu? Wie steht das in meinem Glaubensleben? Wie empfinde ich meinen Glauben in Wahrheit? Ist es vielleicht auch so eine Art Einengung und nicht eigentlich etwas, was mich frei machen oder froh machen sollte? Kommen uns vielleicht auch nicht schon mal hier und da so Gedanken, dass ich am liebsten, wenn ich es könnte, vielleicht aus dem Glauben wieder aussteigen möchte, weil mir manchmal Gott auch ein bisschen Angst macht? Oder das, was ich in seinem Wort lese, seine Gebote, ist das manchmal vielleicht wie so eine Art Korsett, das mich einengt und das vielleicht dazu führt, dass ich ständig irgendwo so im Hinterkopf mit so einem schlechten Gewissen rumlaufe, ständig das Gefühl habe, dass ich vielleicht Gott gar nicht genüge, dass ich kein guter Christ bin. Andere sind viel besser, wenn ich das höre von ihren Glaubenserfahrungen, von dies und jenes, was sie erleben, erlebe ich das nicht, bin ich jetzt schlecht, habe ich vielleicht manchmal sogar die Angst, das, was ich so tue, reicht das eigentlich, um in den Himmel zu kommen? All diese Fragen, die stelle ich euch, weil ich denke, bevor wir uns dem Text zuwenden, den Angelika vorgelesen hat, ist es wichtig, sich diese Frage zu beantworten. Weil nämlich sonst genau das Gegenteil von dem passiert, was Jakobus uns hier eigentlich sagen möchte, was uns Gott sagen möchte. Denn eins ist klar, Gott möchte uns nicht erdrücken. Gott möchte uns nicht einengen. Wir haben das vorhin in dem letzten Lied, so wenn ihr die Übersetzung gesehen habt, da kam das Thema auch vor. Da hieß es nämlich, oder wurde es ausgedrückt, selbstlose Liebe. Und da finden wir schon einen der Schlüssel, die wir brauchen, um diesen Text, der vor uns steht, zu verstehen. Denn genau diese Liebe, von der wir vorhin gesungen haben, das ist genau das, was uns letztendlich zur Freiheit führt. Gott sehnt sich dazu, eine Beziehung zu uns zu haben, die nicht geprägt ist von Angst, sondern geprägt ist von Freude. Denn seine Liebe, die kann uns diese ganze Angst nehmen. Und grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man weiß, dass man geliebt ist, dann nimmt einem das die Angst. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Also mir geht das immer so, kriege ich nachher wieder einen drauf, aber wenn ich nach Hause komme, ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und ich weiß, meine Frau ist da, die liebt mich. Ist das nicht eine tolle Sache? Ja, und das, was wir im privaten Bereich erleben können, das gilt letztendlich auch für unseren Glauben. Wenn wir wissen, Gott ist da, er liebt uns, dann nimmt uns das jegliche Angst. Da, wo wir geliebt werden, da können wir aufatmen, da können wir durchatmen, mal zur Ruhe kommen, da können wir Leben genießen, jeden Augenblick feiern und Freude haben. Und so auch bei Gott. Freude mit Gott, über das, was er uns schenkt. Und André, wenn du mal die PowerPoint-Präsentation anmachen könntest, dann fiel mir so spontan ein, ich habe mir das schon gedacht, also der Text daneben ist aus der Bibel und es war letzten Dienstag, ich kam von so einer anstrengenden Verhandlung aus Zülpich und mein Kollege, wir fuhren dann von der Autobahn runter in Moritzfeld, es hatte geregnet, ich weiß nicht, ich denke der eine oder andere wird es von euch auch gesehen haben, es war so gegen 6 Uhr, die Wolken rissen so auf, es war total schwarz und man sieht es hier, es war ein Foto vom Handy aus dem Auto, sogar 2 Regenbögen. Das ist auf dem Weg so zwischen Herkenrath und Spitze, da auf der rechten Seite. Ein wunderbares Bild. Und, bitte? Hier war das, in Hand war es nicht, okay, aber dort war es. Und das ist auch wieder so eine von diesen wunderbaren Zusagen. Denn ich denke, ihr kennt alle den Zusammenhang aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, wo Gott einen Bund mit den Menschen spricht und ihnen ein Zeichen gibt, dass es nie wieder eine Sintflut gibt. Er drückt mit diesem Zeichen seine Liebe zu uns Menschen aus. Und ich denke, das sollten wir im Hinterkopf halten, dass es sogar so ist, ich sage jetzt mal so, wenn wir das mal vergessen, dass Gott uns liebt, jedes Mal, wenn ihr so einen Regenbogen seht, erinnert euch dran. Das ist wie so ein Zeichen. Und ich denke, wenn wir das vor Augen haben, dann sehen wir den Text aus dem Jakobusbrief ganz anders. Denn losgelöst von dieser Liebe Gottes, wird man die Verse 14 bis 26 falsch verstehen. Dann wird man vielleicht von diesen Versen erdrückt. Denn Jakobus möchte in diesen Versen uns eigentlich herausfordern, diese Liebesbeziehung zu Gott zu leben. Und diese Liebesbeziehung zu Gott auch konkret in unserem Alltag umzusetzen. Wer sich der Liebe Gottes nicht bewusst ist, der wird diese Verse die jetzt gleich, André, wenn du die nächste Seite hast, das sind die Verse, die Angelika vorgelesen hat. Wer sich der Liebe Gottes nicht bewusst ist, der wird diese Verse falsch verstehen. Deshalb sollten wir, bevor wir einsteigen in den Text, uns noch einmal bewusst werden, dass wir, und zwar jeder Einzelne von uns, von Gott geliebt ist. Und das Tolle ist, vielleicht anders wie in der einen oder anderen Beziehung, aber man braucht sich diese Liebe nicht zu verdienen. Diese Liebe, die ist uns geschenkt. Gott liebt jeden Einzelnen von uns so, wie wir sind. Nicht aufgrund dessen, dass wir vielleicht ganz toll sind, dass wir irgendetwas leisten, irgendetwas Besonderes tun oder dass wir so oder so leben, uns so oder so verhalten, sondern Gott liebt uns, weil wir wir sind. Weil du, Ingo, du, Angelika, du, Sigrid und ich will jetzt nicht alle aufzählen, sonst dauert das zu lang, aber weil ihr seid. Gott liebt euch so, wie ihr seid, ohne Wenn und Aber. Er sieht jeden Einzelnen von uns, jetzt und hier. Und er freut sich über jeden Einzelnen von uns, bedingungslos und grenzenlos. Wenn wir das im Hinterkopf halten, dann denke ich, kommen wir mit dem Text ganz gut klar. Der eine oder andere wird vielleicht gedacht haben, und das geht uns im Bibelgesprächskreis auch schon mal so, das, was wir da hören, das ist ja schon so ein bisschen wie Schwarzbrot. Ne? Das ist jetzt nicht so eine schöne, weiche Süßbrotschnitte mit Nutella, sondern da hat man manchmal schon ganz schön dran zu kauen. Aber Jakobus möchte eigentlich mit diesen Versen uns nicht, wie man das so landläufig sagt, den Marsch blasen, mal sagen, wo es hier lang geht, sondern er möchte uns helfen in unserem alltäglichen Leben und vor allen Dingen in unserer Beziehung zu Gott. Jakobus beginnt diesen Abschnitt über Glaube und Werke mit einer rhetorischen Frage. Er fragt, was nützt es, wenn einer sagt, er hat Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wir werden im Verlauf darauf noch kommen. Glaube und Werke. Scheinbar zwei Dinge, die sich vielleicht ein Stück weit ausschließen, will ich nicht sagen, aber die irgendwo so gegeneinander stehen und die auch in der Vergangenheit zu einer Menge Spannungen geführt haben, letztendlich auch innerhalb der Kirche oder innerhalb von Gemeinden, aber auch damals schon. Da ist also einer, der sagt, ich bin Christ und ich glaube an Jesus Christus. Das war's. Mehr merkt man gar nicht in seinem Leben. Mehr spürt man nicht. Er ist zwar bekennender Christ, aber in Wahrheit praktizierender Atheist. Lautstark bekennt er sich zu Jesus, aber in Wahrheit lebt er ohne ihn. Kennen wir vielleicht auch manchmal solche Situationen in unserem Leben? Jakobus möchte hier eins deutlich machen. Beim Christsein, da geht es um eine wirkliche Lebens- und Liebesbeziehung. Und das ist wie, ich hatte eben das Beispiel schon genannt, das ist wie in einer Ehe. Es geht hier nicht um so eine theoretische Zustimmung zu bestimmten Glaubens- und Lehrgrundsätzen. Christsein meint auch mehr, als nur mit einer bestimmten Glaubensaussage oder Lehrmeinung übereinzustimmen. Jawohl, ja, das glaube ich. Und Glauben meint auch mehr, als nur etwas, das man nicht beweisen kann, für möglich zu halten. Oft geht es uns ja so, auch in unserem Sprachgebrauch, der ist vielleicht so ein bisschen arm, also das Deutsche. Wenn man häufig Glauben meint, dann meint man vielleicht etwas, wo einem die Beweise für fehlen. Man sagt ja so landläufig, Glaube fängt da an, wo die Wissenschaft aufhört. Glaube, das ist so gleichgesetzt mit Nichtwissen. Aber wenn man in der Bibel nachschaut, was dieser Begriff Glaube meint, dann stellt man fest, dass all die Schreiber der Bibel, dass für sie Glaube mehr ist. In diesem Wort stecken nämlich noch zwei wesentliche Begriffe, die unmittelbar damit zusammenhängen. Das ist nämlich Vertrauen und Treue. Übertragen wir das mal wieder auf unseren ganz persönlichen Bereich. Wie sieht das aus, wenn du zu jemandem sagst, ich glaube dir? Und ich denke, das hat jeder schon mal zu irgendeinem anderen gesagt. Ich glaube dir. Was hast du damit gemeint? Du hast doch sicherlich nicht damit gemeint, ja, ich glaube dir, weil mir jetzt gerade die Beweise fehlen für das, was du da sagst. Ich denke, das haben wir damit nicht gemeint. Sondern mit dem Ausdruck, ich glaube dir, wollten wir doch zum Ausdruck bringen, jawohl, ich vertraue dir. Das, was du mir jetzt hier gesagt hast, das ist für mich wahr. Ich gehe ja nicht davon aus, dass du mich anlügst, sondern dass du mir die Wahrheit sagst. Ich glaube dir, ich vertraue dir, ich verlasse mich auf dich und auf dein Wort. Merken wir, dass dieser Begriff Glaube viel mehr ist als bloßes Nichtwissen. Und wenn ein Mensch sagt, Jesus Christus, ich glaube dir, dann sagt er damit zugleich, ich möchte dir lebenslang vertrauen, in meinem ganzen Leben. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich will dir treu sein, ich verlasse mich auf dein Wort. Glauben ist also mehr als etwas, was man nicht beweisen kann und das dann für wahr halten. Also Glaube ist mehr als bloßes Nichtwissen. Wenn ein Mensch sagt, Jesus Christus, ich glaube dir, dann kommt aus diesem, dann ist das wie so ein Ja-Wort beim Standesamt. Christsein ist Lebens- und Liebesbeziehung. Und deshalb, und ich denke genau um die Geschwister damals, aber auch uns heute wachzurütteln, wird Jakobus hier sehr massiv. Deshalb hinterfragt er bekennende Christen in Bezug auf ihren Glauben. Wie zeigt sich dein Glaube im Alltag des Lebens? Und weil Christsein mehr ist als theoretisch richtige Sätze und richtige Antworten, fordert uns Jakobus hier zu einem ganzheitlichen Christsein heraus. Ich denke, das ist auch so ein neumodisches Wort, aber ich denke, es trifft es trotzdem. Ganzheitlich, nicht nur irgendwo ein Teil, sondern das als Ganzes zu sehen. Ganzheitliches Christsein, Glaube, der alltäglich lebendig wird. Oder mit den Worten von Jakobus, Glaube dem Werke folgen, denn Glaube ohne Werke ist tot. Der Laurenz sagte das vor anderthalb Wochen so schön, also manche Dinge prägen sich ja ein, Glaube ohne Werke ist nichts. Und ich finde, du hast das schön ausgedrückt. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Glaube ohne Werte ist nichts. Er ist tot, er ist nichts wert. Glaube ohne Werke, und dann bleiben wir wieder bei dem Beispiel, das ist wie heiraten oder als Ehepaar beieinander leben und miteinander leben. Wozu Jakobus uns hier auffordert oder herausfordert, ist eigentlich eine ganz normale und natürliche Sache. Wenn ein Mensch Christ wird, dann lebt er auch als Christ. Und das nicht nur am Sonntag, sondern tagtäglich rund um die Uhr. Oder stellt euch vor, ein Ehemann und eine Ehefrau, die machen Urlaub von der Ehe. Würde man da einfach sagen, nö, weißt du was, ich bin jetzt nur montags, mittwochs und samstags mit dir verheiratet, die restlichen Tage nicht. Ja, die Gesa grinst schon, was für ein Unfug. Ne? Ich meine, heute in unserer modernen Welt gibt es alles und ist sicherlich alles möglich, aber ich denke, für jeden mit einem gesunden Verständnis von dem Thema Ehe, der wird sagen, was ist das denn für ein Blödsinn? Und genau so kann man auch kein Christ nur am Sonntag sein und seinen Glauben nur am Sonntag leben. Entweder ist man verheiratet und dann tagtäglich und rund um die Uhr, oder man ist nicht verheiratet. Man kann nicht nur ein bisschen verheiratet sein. Und genauso ist es auch mit dem Christsein und dem Glauben. Entweder ist man Christ und dann ist man tagtäglich Christ, und zwar rund um die Uhr, oder man ist kein Christ. Man kann nicht nur ein bisschen Christ sein oder christlich sein. Jakobus will hier ausdrücken, ganz oder gar nicht. 13 Verse lang beschäftigt sich Jakobus mit diesem Thema ganzheitlicher Christ. Und die Art und Weise, wie er das macht, wie er das deutlich macht, das drückt im Prinzip aus, dass dieses Verständnis von dem ganzheitlichen Christ normal sein sollte in unserem Leben. Der Text, den wir hier vor uns stehen haben, der hat schon immer viel Anlass für Missverständnisse gegeben. Und der Stefan, der hat das bei der Einleitung in den Jakobusbrief so schön ausgedrückt, dass es letztendlich sogar auch bei Luther, als er sich mit diesem Text beschäftigt hat, ihn übersetzt hat, er diese Verse eine strohene Epistel genannt hat. Also etwas, was piekst, was kratzt. Nicht so ein gemütliches Bett im Heu, ne? Deswegen, ihr kennt ja alles, da wie ein Bett im Kornfeld. Ne? Ich glaube, der das gesungen hat, hat noch nie im Kornfeld gelegen. Weil diese strohene Epistel, das meint nämlich, es piekst, es wird unangenehm. Warum kommt Luther auf so eine Aussage? Nun, das ist relativ einfach. Wir wissen, ich habe es vorhin gesagt, dieses Spannungsfeld zwischen Glauben und Werken, das finden wir natürlich auch in anderen Briefen. Schauen wir uns zum Beispiel den Römerbrief an, von Paulus geschrieben, im Kapitel 3. Da gewinnt man den Eindruck, dass Paulus und Jakobus sich widersprechen. Ein gefundenes Fressen für all die, die beweisen wollen, dass die Bibel voller Widersprüche ist. Da heißt es nämlich, der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer 3, Vers 28. Gerecht allein durch den Glauben. Und Jakobus sagt dagegen in dem Vers 24, der Mensch wird durch Werke gerecht, nicht durch Glauben allein. Wenn man diese beiden Verse nebeneinander stellt, dann ist das offensichtlich ein Widerspruch. Die lassen sich gar nicht übereinander bringen. Aber ich denke schon, dass sie sich übereinander bringen lassen. Denn um beide Verse verstehen zu können, muss man nicht anfangen und die gegeneinander, wie soll ich mal sagen, so vergleichen. Oder einer sagt das, der andere sagt das. Sondern man muss vielleicht mal die einzelnen Verse hinterfragen. Nämlich als erstes hinterfragen, in welcher Situation hat welcher Schreiber diese Informationen an andere weitergegeben? Also in welche Situation hat Paulus hineingeschrieben und in welche Jakobus? Und wenn man das macht, dann stellt man fest, dass Paulus diese Aussagen an Menschen geschrieben hat, die aus dem jüdischen Gedanken, aus der jüdischen Gedankenwelt kamen und die der Meinung waren, dass das Einhalten bestimmter Ordnungen und bestimmter Gebote, das verschafft mir einen freien Zutritt zu Gott. Und diesen Menschen, die dieses Gedankengut in sich hatten, denen sagt Paulus ganz klar, nein, ein falscher Weg. Allein der Glaube führt zu Gott. Allein der Glaube reicht aus, um gerechtfertigt zu werden vor einem heiligen und gerechten Gott. Und Jakobus? Jakobus hat es mit Menschen zu tun, mit Christen, also mit solchen, die schon gläubig waren. Solche, die sich der Gnade Gottes sehr bewusst waren, aber die vielleicht in ihrem Leben sehr leicht genommen haben. Solche, die vielleicht ein Stück weit verweltlicht waren und verweichlicht. Sagen, hey, ich bin errettet und jetzt kann ich alles machen, was ich will, der Rest ist egal. Und diesen Christen, sagt Jakobus, der Glaube muss praktische Auswirkungen haben, wenn es sich um wirklichen Glauben handeln soll. Wenn wir den Römerbrief weiterlesen, dann finden wir übrigens genau denselben Gedanken bei Paulus auch. Wenn wir nämlich dann 9 Kapitel weiterlesen, in Kapitel 12, da schreibt Paulus im Vers 1, angesichts des Erbarmen Gottes ermahne ich euch, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Merken wir auch, Paulus sagt nicht nur, jo, glaube allein und das reicht, sondern wenn du gläubig bist, dann ist die logische Konsequenz, dass du dich selber, dein Leben, das, was du machst, Gott anbietest. Er bezeichnet das hier als Opfer. Dass du bereit bist, das, was du in deinem Leben tun kannst, Gott zur Verfügung zu stellen. Merken wir, dass die beiden, Paulus und Jakobus, eigentlich gar keinen Widerspruch darstellen, sondern beiden geht es um ein ganzheitliches Christsein, um Glauben, der sich täglich im Alltag zeigt. Jakobus geht es hier gar nicht darum, dass sich Christen theologisch und biblisch richtig ausdrücken können. Natürlich ist das schön, wenn man sich in der Bibel auskennt. Aber viel wichtiger ist ihm hier, dass wir den Glauben auch leben. Um es auf den Punkt zu bringen. Ihm ist es wichtiger, dass man ganzheitlich und täglich mit Jesus lebt, als zum Beispiel zu wissen, wie viele Kapitel hat welches Buch in der Bibel. Für Jakobus ist Christsein nicht das Anhäufen von Erkenntnissen und von Wissen, sondern für Jakobus ist Christsein eine Lebens- und Liebensbeziehung mit Jesus. In den Versen 15 und 16, da wird er sehr massiv und konkret. Was hat denn einer davon, der keine Kleidung hat, der keine Nahrung hat, wenn wir ihm begegnen und mit frommen Worten alles Gute wünschen? Gott segne dich. Aber total vergessen, ihm zu helfen. Das ist ein Widerspruch. Das ist genau das, was Gott nicht meint und was Gott nicht will. Jakobus wählt hier ein Beispiel, das exemplarisch ist für alle möglichen Situationen. Ob jetzt jemand ohne Kleider und ohne Nahrung ist oder ob er in vielfältiger anderer Weise ein Problem hat und uns um Hilfe bittet, ihn nur mit frommen Worten abzuspeisen, sagt er hier, das ist sicherlich gut, jemanden auf die Bibel hinzuweisen, ihn auch darauf hinzuweisen, wo er Hilfe bekommen kann, aber ihm nicht praktisch zu helfen, ihn zu unterstützen, das ist es nicht, sagt Jakobus hier. Und ich denke, Jakobus ist deshalb hier so massiv, weil er uns einfach helfen möchte, unseren eigenen Glauben, unser Christsein schonungslos zu hinterfragen. Der Text ist wirklich sehr interessant. Liest man ihn weiter in Vers 18 zum Beispiel, da greift er einen möglichen Einwand auf. Und das ist gerade in unserer Zeit, in der Zeit des Pluralismus, wo es so viele Meinungen und Ideen und Vorstellungen gibt, da passt das wie die Faust aufs Auge. Da sagt einer, er hat Glauben und der andere sagt, ich habe Werke. Soll doch ein jeder so leben und denken, wie er das meint. Jakobus greift diesen scheinbaren Einwand auf und fordert uns heraus. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und dann zeige ich dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Und dann argumentiert er weiter, sagt, ja, du glaubst. Du glaubst, was ist denn das Besondere? Es gibt nur einen Gott, das glaubst du, aber das glauben ja auch die Dämonen. Und sie zittern sogar, wenn sie das glauben. Und hier wird wieder einmal deutlich, dass für Jakobus Glauben mehr ist, als nur einem Glaubens- oder einem Lehrzusatz zuzustimmen. Selbst Dämonen glauben an Gott, glauben, dass es Gott gibt. Aber dieser Glaube, das reine Wissen, diese theoretische Erkenntnis, die bewirkt gar nichts. Im Gegenteil, solcher theoretischer Kopfglaube, wie bei den Dämonen, schafft eigentlich nur Angst und Zittern. Glaube ohne Werke ist nutzlos, Theorie ohne Praxis leblos. Stellt euch vor, der Lawrence, der ist Arzt, der hat wahrscheinlich so viel Theorie gebüffelt, wie 10 von uns zusammen. Also das stelle ich mir zumindest so vor, wenn man Medizin studiert. Was nützt ihm das jetzt, wenn er das alles hat und sitzt zu Hause und dreht da Däumchen? Macht er ja nicht, sondern er ist Arzt, er wendet das praktisch an. Merken wir, dass diese Dinge, Theorie und Praxis, das gehört irgendwie immer zusammen. Das ist für uns als Menschen ganz normal und sollte es im Glauben auch sein. Wer nur sonntags glaubt, der verkümmert sicherlich unter der Woche, im Alltag des Lebens. Glauben ist mehr als nur theoretisch davon überzeugt zu sein, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Auch wenn wir das heute gleich im Abendmahl wieder so lebendig zum Ausdruck bringen. Glaube bedeutet, mit Jesus tagtäglich zu leben, ihm zu vertrauen im Alltag, ihm jeden einzelnen Tag anzuvertrauen und ihm treu zu sein. Christsein ist mehr als ein Glaubensbekenntnis mitzusprechen, sondern, und ich wiederhole mich, glaube ich, eine Lebens- und Liebesbeziehung mit Jesus. Und das Schöne ist, wir finden Vorbilder. Vorbilder in der Bibel. Auch hier geht Jakobus nicht hin, ah super, ich mache jetzt hier mal so ein paar theoretische Betrachtungen, sondern in den Versen 21 bis 23 bringt er Beispiele aus der Bibel, 2 Stück. Der eine ist Abraham, als Beispiel für einen ganzheitlichen Glauben, der bereit war, seinen Sohn zu opfern, auf den Altar zu legen. In diesem praktischen Handeln Abrahams zeigt sich sein Glaube. Und Jakobus schließt daraus in Vers 24, ihr seht, dass der Mensch aufgrund seiner Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Dieses Werk, das, was Abraham gemacht hat, war der Ausdruck seines Glaubens, was er in seinem praktischen Handeln gezeigt hat. Ein zweites Beispiel greift Jakobus auf, nämlich Rahab. Auch ihr, so finden wir das an anderer Stelle in der Bibel, wurde ihr Glaube mit den daraus folgenden Werken, mit dem, was sie getan hat, als sie die Kundschafter versteckt hat und ihnen ermöglicht hat zu fliehen, auch ihr wurde dieses Handeln, was sich praktisch ausgedrückt hat, durch ihren Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet. So finden wir in diesem Abschnitt diese Tatsache, dass Glaube und Werke zusammenhören, immer wieder. In Vers 17, da heißt es, so ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. In Vers 20, willst du also einsehen, du unvernünftiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Vers 24, ihr seht, dass der Mensch aufgrund seiner Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Vers 26, denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne Werke. Immer wieder wiederholt Jakobus hier diese Sätze. Aber nicht, weil er uns damit fertig machen will, weil er uns damit belasten will, sondern weil er uns einfach Mut machen will, unser Glaubensleben ganzheitlich zu leben. Es geht um praktischen Glauben. Es geht um tagtäglichen Glauben, um alltäglichen Glauben, um diese Lebens- und Liebensbeziehung, wie in einer Ehe. Es geht nicht um theoretische Zustimmung zu irgendwelchen Glaubens- und Lehrsätzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mich zurückerinnere, ungefähr 35 Jahre Christ sein, als Christ zu leben, sich zum Herrn Jesus zu bekennen, dann fällt mir auf, dass, was Jakobus hier schreibt und auch fordert, dass sicherlich am Anfang meines Christseins, da war es für mich total normal. Wie ist es euch gegangen? Da war man Feuer und Flamme. Jawohl, ich bin errettet. Man hat keine Gelegenheit ausgelassen, das irgendwo zum Ausdruck zu bringen, zu bekennen. Christsein rund um die Uhr. Jeder bekam das zu spüren, manchmal egal, ob er es wollte oder nicht. Man war gefangen davon. Und jeder sollte merken, und ich denke, viele haben es auch getan, dass man mit Jesus lebt. wie ist das heute? Habe ich mich vielleicht zu sehr an Jesus gewöhnt? Dass mein Glaube und mein Christsein so wie ein in die Ehe in die Jahre gekommene Ehe ist, dass es mehr ein Nebeneinander statt ein Miteinander ist? Man kennt sich eben, ist ja alles normal, ist ja alles Alltag. Die Begeisterung und die Schwärmerei des Anfangs ist vorbei. Jetzt keine Angst, ne? Also zum Glück ist das bei uns nicht so. Ja, also ich kann, also zumindest empfinde ich das so. Und stehe da so, ich meine, ich gucke, die Jungverliebten, da ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Auch schon, ihr habt euch auch schon aneinander gewöhnt, das ist gut. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Und das ist das nicht auch das Geheimnis einer guten Partnerschaft, einer guten Ehe, das Ganze immer wieder lebendig zu halten und nicht eben in so einen Trott zu verfallen nebeneinander, ja, hey, wo sind meine Schlurfen, bringst du eine Flasche Bier? Kennt ihr, alles blöde Sprüche. Sondern eine Beziehung lebendig zu halten, das gilt nicht nur für uns privat, sondern das gilt auch für den Glauben. Und genau dafür ist dieser Abschnitt aus dem 2. Kapitel im Jakobusbrief geschrieben. Für in die Jahre gekommenen Christen, um sie wieder wachzurütteln, wieder aufzuwecken. Es geht um ein wirkliches Miteinander mit Jesus und nicht um ein Nebeneinander. Es geht nicht darum, dass wir nur sonntags die Gemeinde besuchen, wie so einen alten Freund, den man regelmäßig besucht, aber den Rest der Zeit irgendwo liegen lässt. Es geht um ein tagtägliches Leben und dem Herrn Jesus die Gestaltung unseres Lebens zu überlassen. Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne Werke. So heißt es hier im letzten Vers. Jetzt könntet ihr sicherlich vermuten, okay, super, jetzt kommt er zum Abschluss dieser Predigt mit so einer ganzen Litanei von Appellen. Aber wisst ihr, das funktioniert nicht. Denn das Schöne an uns Christen, auch an euch alle, die ihr hier seid, ist ja, dass ihr so herrlich unterschiedlich seid. Und genauso wie jeder seine Ehe, seine Beziehung einzigartig lebt, so lebt auch jeder von uns einmalig und einzigartig. Letztendlich auch in seiner Beziehung zu Jesus. Das Schöne ist, dass wir Christen keine Uniform tragen, gut, bis auf die Heilsarmee, aber wir sind ja nicht uniformiert, wir sind ja nicht gleichgeschaltet, sondern jeder lebt seinen Glauben bunt und unterschiedlich. Und es gibt kein Rezept für ganzheitliches Christsein und täglichen Glauben, indem man sagt, ja, mach zuerst das und als zweites machst du das und als drittes machst du das, das machst du am besten nicht. Sondern jeder von uns lebt mit Jesus sein eigenes Christsein. Und deshalb gibt es auch kein Kochrezept. Sondern jeder einzelne von uns ist dazu ganz persönlich aufgefordert, in seiner Beziehung zum Herrn Jesus zu überlegen, wie kann ich meinen Glauben praktischer machen, lebendiger machen, alltäglicher. Die Antworten können vielfältig sein. Vielleicht kann es mal hier und da sein, okay, ich gucke mir dann heute Abend doch nicht zum 127. Mal das perfekte Dinner an, sondern ich gehe in den Hauskreis. Oder vielleicht habe ich mir vorgenommen, Mensch, es wäre so schön, die Geschwister zu besuchen. Aber oh, heute bin ich zu müde und jetzt kommt dies. Vielleicht müssen wir uns einen Ruck geben und sagen, nein, das steht jetzt für mich an erster Stelle. Das ist mir jetzt wichtiger. Ich besuche jetzt die Geschwister oder ich telefoniere mit dem einen oder anderen. Vielleicht heißt es aber auch, ach, ich sehe, hier in der Gemeinde gibt es so viel Arbeit. Und ihr wisst ja immer, ne, der blöde Spruch, der ist schon so alt, was Team heißt, ne, toll, ein anderer macht's. Vielleicht bin ich gerade der andere. Ja, und nicht eben der andere, also, sondern ich bin der andere und ich mache es und melde mich dafür oder stelle meine Zeit und meine Fähigkeiten zur Verfügung. Ich denke, diese Möglichkeiten sind vielfältig und das muss jeder mit sich selber bzw. mit seiner Beziehung, sprich mit dem Herrn Jesus, ausmachen. Bei den Werken, von denen Jakobus hier spricht, da geht es nicht um irgendwelche Dinge, die ich als guter Christ erfüllen muss, sondern es geht einzig und allein um meine Beziehung zu ihm. Dass sie nicht in der Theorie stecken bleibt, sondern dass ich sie im Alltag lebe. Genauso wie ich ja in der Ehe oder in einer Liebesbeziehung mich nicht immer mit theoretischen Erklärungen zufrieden gebe, sondern ich möchte, dass sie gelebt werden. Denn auch wenn ich weiß, die Damen, die wollen ja schon öfter mal hören, dass man sie lieb hat. Das ist ja auch gut. Aber es muss sich ja auch irgendwie mal zeigen. Ne? Also nur vom Reden alleine gibt das, glaube ich, nichts. Und wer sich wirklich von Gott geliebt weiß, der wird aus dieser Liebe heraus sein Leben gestalten. Wer sich nicht von Gott geliebt weiß oder angenommen fühlt, für den wird dieser ganze Abschnitt ein Riesenproblem werden. Er wird ihn vielleicht missverstehen, bewusst oder unbewusst, und vielleicht so innerlich gegen Gott kämpfen. Aber mit der Liebe, von der wir vorhin im Lied gehört haben, mit der Liebe, die wir gleich auch im Brechen des Brotes und im Teilen des Kelches zum Ausdruck bringen, mit dieser Liebe, da sind wir oder haben wir die Möglichkeit, das zu leben, was wir glauben. Und wenn wir uns nochmal erinnern an den Vers, den der Frank eingangs sagte, da stand das Wort muss oder soll. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass da eigentlich gar nicht muss oder soll stehen braucht, sondern dass wir das dürfen. Dass das einfach auch unsere Geschwister zu lieben letztendlich der Ausdruck oder der praktische Beweis unseres Glaubens ist. Leben wird dadurch nicht einfacher. Das muss man auch feststellen. Aber Leben wird spannender, bunter, aufregender, zum Teil auch unberechenbarer. Denn die Liebe Gottes, die stellt eine Menge auf den Kopf. Aber sie führt uns letztendlich zu einem freien Leben. Seine Liebe lässt unser Herz schneller schlagen. Seine Liebe lässt uns aufatmen und sie macht uns froh. Und nur seine Liebe, die lässt uns leben, was wir glauben. Denn ohne Liebe, mit der wir das, was wir heute Morgen hier gehört und in dem Text gesehen haben, ohne Liebe verkommt unser Glaube zu einem leeren Standpunkt. Amen.